Ich grüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute möchten wir Ihnen wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Auf unserer Internetseite können Sie sich jederzeit alle Radiosendungen der letzten 12 Monate kostenlos herunterladen und anhören. Die Adresse ist missionswerk-heukelbach.de. Nun spricht zu Ihnen Rudi Joas. Liebe Zuhörer, heute möchte ich zu Anfang eine längere Geschichte vorlesen. Sie steht in Johannes 5, Vers 1 bis 23. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm: »Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab.« Jesus spricht zu ihm: »Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher.« Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten: »Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen.« Er antwortete ihnen: »Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und geh umher.« Sie fragten ihn: »Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und geh umher?« Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: »Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre.« Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: »Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.« Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.« Der Teich Bethesda war in der Nähe des Schaftores in Jerusalem. 5 Säulenhallen gab es, in deren Schutz eine elende Gruppe von Menschen lag. Blinde, Lahme, Menschen mit verdorrten Gliedern, viele hilflos, aber wahrscheinlich alle hoffnungslos, weil sie sonst nicht dort gewesen wären. Sie klammerten sich an die Legende, dass angeblich ein Engel regelmäßig die Wasser der Tümpel bewege. Und wer auch immer zuerst in diese bewegten Wasser eintauchte, werde geheilt. Wie sehr gleichen die Menschen heute, die ohne lebendige Beziehung zu Gott leben, diesen schwachen, kranken und leidenden Gestalten? Paulus beschreibt sie in Römer 5, Vers 6 als kraftlos. So schlimm aber die körperlichen Leiden dieser Menschen damals waren, sie sind lange nicht so ernst wie die geistlichen. Denn die Letzteren haben ewige Konsequenzen. Die bewegende Szene am Teich Bethesda veranschaulicht den hoffnungslosen Zustand aller, die ohne Heiland sind. Dann wird uns besonders ein Mann gezeigt, der bestimmt besonders verzweifelt war. Es wird uns nicht berichtet, an welcher Krankheit er litt, aber wir erfahren, dass er seit 38 Jahren an diesem Leiden litt, ohne eine Chance auf Heilung zu haben. Immer wieder musste er hilflos zusehen, wie ein anderer, schneller als er, in das bewegte Wasser stieg und vor seinen Augen seine einzige Hoffnung auf Heilung entschwand. Wir wissen nicht, woher der Herr Jesus wusste, wie lange der Mann bereits an seiner Krankheit litt. Auf jeden Fall stellte er ihm die Kernfrage: Willst du gesund werden? Diese Frage entspricht auch der Konfrontation jedes verlorenen Menschen mit dem Evangelium. Der Herr Jesus war es, der die Initiative ergriff. Er suchte den kranken Mann, nicht umgekehrt. Seine Frage an ihn machte aber auch die Verantwortung des Menschen deutlich. Der Mann konnte nur sagen: Ich habe niemanden. Vielleicht offenbarte diese Frage auch, worauf dieser Mann seinen Glauben gründete. Auf die Menschen, auf deren Hilfe er hoffte oder auf die Macht des bewegten Wassers. Seine Hoffnung auf Rettung war vielleicht eine Mischung aus Glauben und Werken. Und die Unwirksamkeit dieses Rezeptes wurde ihm während 38 Jahren nur allzu offenbar. Der Herr Jesus sagte dem Mann nicht, wer er ist, und offenbarte damit seine souveräne Allmacht. Aber der Mann musste dem Herrn Jesus antworten, ob er geheilt werden wollte. Auch heute muss der Sünder deutlich sagen, dass er gerettet werden will. Gott fordert jeden auf, Buße zu tun, das heißt bewusst auf das Angebot Gottes zur Rettung zu reagieren. Und die Antwort eines jeden Menschen auf diesen Befehl ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Hölle. Aus Gnade sind wir errettet, durch Glauben. Nie wird der Glaube als Ursache der Errettung dargestellt, er ist vielmehr das Mittel, durch das uns die Gnade Gottes erreicht. Die Heilung des Mannes geschah augenblicklich und vollständig, und dem Mann wurde befohlen, seine Liege aufzunehmen und Bethesda zu verlassen. Sogleich erhoben die Juden den Vorwurf, der Mann arbeite am Sabbat, denn er trage seine Pritsche. Da dieser hoffnungslose Fall bestimmt bekannt war, hätte man meinen sollen, die Juden wären froh gewesen, den Mann völlig genesen zu sehen. Überlieferungen bedeuteten ihnen jedoch mehr als Menschen. Das Tragen von Lasten war nach Jeremia 17,21 ausdrücklich verboten. Deshalb klagten die Führer, vermutlich Pharisäer, den Mann an, das Gesetz gebrochen zu haben. Es sieht aber so aus, als benutzten die Pharisäer den Angriff gegen den Geheilten als ein Mittel, um an den Herrn Jesus zu kommen. Deshalb wollten sie wissen, wer ihn geheilt hatte. Aber der Mann wusste seinen Namen nicht und außerdem hatte sich der Herr bereits entfernt. Etwas später suchte der Herr den Mann auf und machte ihn darauf aufmerksam, dass seine Heilung dauerhaft war und er ermahnte ihn, nicht mehr zu sündigen. Diese Ermahnung bedeutete vielleicht, dass irgendeine Sünde die Ursache der Krankheit des Mannes gewesen sein könnte. Krankheit ist nicht immer die unmittelbare Folge persönlicher Sünde, aber in diesem Fall war es scheinbar so. Der Herr warnte den Geheilten außerdem, sollte er von seiner Sünde nicht lassen wollen, würde ihm etwas Ärgeres zustoßen. Diese Warnung kann sich auf eine noch schlimmere Krankheit beziehen oder auf die Hölle als die endgültige Strafe des unbußfertigen Sünders. Danach berichtete der Mann den Pharisäern, dass es der Herr Jesus gewesen war, der ihn geheilt hatte. Und jetzt versuchten die Führer der Juden ganz offen, den Herrn Jesus zu töten. Sie machten ihn für die angebliche Verletzung des Sabbats durch den Geheilten verantwortlich. Aber der Herr reagierte auf zweifache Weise. Er wies sie erstens darauf hin, dass Gott im Universum ständig zum Guten wirkt und dass es dadurch auch für den Sohn Gottes passend ist, am Sabbat Gutes zu tun. Das verordnete Ruhen von der Arbeit während des Sabbats schloss nicht ein, mit dem Wohltun aufzuhören. Und zweitens nahm der Herr für sich in Anspruch, gleich seinem Vater tätig zu sein, ein deutlicher Anspruch, Gott selbst zu sein, der von den Pharisäern auch klar verstanden wurde. Der Herr Jesus antwortete auf die Klage der Pharisäer mit dem Anspruch, Gott gleich zu sein, und er verstärkte diesen Anspruch mit 4 Feststellungen, die alle mit einem Denn eingeleitet wurden. Erstens, in der Beziehung von Vater und Sohn tut eine von beiden immer das Gleiche, was auch der andere tut. Zweitens, die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist die Grundlage und der Anlass zu gewaltigen Werken. Drittens, der Sohn teilt die Macht des Vaters, Leben zu geben, und das bezieht sich auf die geistliche wie auch auf die körperliche Auferstehung. Und viertens, der Sohn Gottes wird einmal alle Menschen richten. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinem Sohn Vollmacht gegeben hast und auch heute noch gibst, um Menschen zu heilen. Nicht nur von körperlichen Gebrechen, sondern vor allem von der tödlichen Krankheit der Sünde. Danke, dass du, Herr Jesus, auch heute noch deine Allmacht unter Beweis stellst, indem du jeden, der im ehrlichen Glauben und Vertrauen zu dir kommt, errettest und neues, ewiges Leben schenkst. Dafür bist du auf die Erde gekommen und hast am Kreuz für uns dein Leben hingegeben. Du hast die Strafe für die Sünde auf dich genommen, damit jeder, der an dich glaubt, errettet werden kann. Danke dafür. Herr, ich bitte dich um deinen reichen Segen für alle meine Zuhörer. Amen.
Es umfingen mich des Todes Bande und Fluten des Verderbens erschreckten mich. Ich rief in meiner Angst zu meinem Herrn, und mein Schreien kam vor ihm zu seinem Ohr. Ich rufe ihn an, er ist mein Fels und ist mein Halt. So werde ich von allen wohl errettet. Durch seine Gnade wird mir Sieg zuteil. Und er führte machte hell meine Leuchte, es wurde Licht. Mit dir kann ich all meine Feinde schlagen. Über Mauern springe ich mit meinem
Liebe Zuhörer, welchen Sinn hat mein Leben? Gibt es Gott wirklich? Kann man Gott erkennen? Und wenn ja, wie gibt er sich zu erkennen? Bestimmt sind auch Ihnen schon einmal solche oder ähnliche Fragen durch den Kopf gegangen. Ich möchte Ihnen ein Infoheft anbieten, das diese und noch viele andere Fragen beantwortet. Warum gibt es so viele verschiedene Religionen? Oder warum gerade Jesus? Manfred Paul zeigt in diesem Heft auf, wie man eine persönliche Beziehung zu Gott finden kann und was das für mein Leben bedeutet. Der Titel des Infoheftes heißt »Schritte in ein neues Leben«. Wenn Sie dieses Heft einmal lesen wollen, wir schicken es Ihnen gern kostenlos zu. Schreiben Sie an Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz Postfach 650 in 4800 Zofingen, Schweiz. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.